Meisterlich, der Pen and Paper Podcast rund um Spielleitung mit Anjo Tschernig und Sid Brammer.
Hallo, ihr lieben Rollenspielenden da draußen und wieder einmal ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meisterlich, unserem Pen and Paper Podcast zum Thema Spielleitung. Hier spricht Anjo.
Und hier spricht Sid. Und jetzt kommt eine neue Folge und wenn ich nicht völlig falsch gerechnet habe, ist es Folge 24 oder so.
Du meine Güte, was für ein spritziger Einstieg, meine Güte. Hast du mit einem Sixpack Red Bull unter dem Kopfkissen geschlafen oder gleich mit ihm geduscht oder was ist los?
Nein, Anjo, ich habe keine Lust. Mir fehlt die Motivation. Ich bin frustriert.
Oh. Ah, zwinkert. Ich höre dich durchs Mikro quasi zwinkern. Das ist doch wieder einer deiner brillanten und dezenten Art und Weise, ein Thema anzudeuten, oder? Come on.
Ja, ganz genau. Genau das ist es. Denn worum geht's heute?
Wir stellen uns heute nämlich einmal die Frage, wie wir denn in der Spielleitungspraxis mit Motivationslosigkeit, aber sogar mit Phänomenen wie DM-Fatigue oder dem, was man allgemein als Spielleitungs-Burnout bezeichnet, umgehen. Das ist nämlich ein Thema, das ploppt immer wieder sowohl in der Community auf, als auch in den subjektiven Erfahrungswerten von uns allen.
Und oh ja, bei uns selber.
Ja, so ist es, genau. Auch wir nehmen uns da nicht aus. Und deswegen dachten wir, das gehen wir mal an, das Thema, weil da können nämlich Ursachen wie Ansätze zur Überwindung, sage ich mal, tatsächlich enorm unterschiedlich sein. Das lohnt sich mal darüber zu reden, glaube ich.
Definitiv. Diese Selbsthilfegruppe war lange überfällig und vielleicht vorweg ein kleiner Disclaimer. Wenn wir so Begrifflichkeiten wie Burnout oder andere Terminologie aus dem medizinischen oder psychiatrischen Begriff hier verwenden, wollen wir damit weder andeuten, dass wir imstande sind, diese zu heilen, noch die Krankheitsbilder, die diesen Begriffen zugrunde liegen, jetzt irgendwie abzuwerten oder zu trivialisieren. Ne? Wir wollen uns mal die Frage stellen, was sind eigentlich Dinge, die einem so widerfahren, wenn man als Spielleiter merkt, irgendwie ist die Luft raus. Und ich kenne das selbst ziemlich gut, Anjo. Was mir nämlich am häufigsten tatsächlich so über den Weg läuft in den vielen Jahren der Spielleitungstätigkeit, ist, dass ich frustriert bin, ne? Oder dass ich das Gefühl habe, dass die Spielrunde stagniert, nicht mehr so richtig weiterkommt und dass mir die Resonanz fehlt. Ich das Gefühl habe, ich leite im luftleeren Raum. Kennst du das? Kennst du das? Oder wie geht's dir? Was sind so Symptome, die sich bei dir äußern, wenn du mal merkst, boah, irgendwie gerade nicht mehr so richtig Böcke?
Also ich hatte mal tatsächlich ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich hatte tatsächlich eine längere Phase, was das betrifft. Das ging vielleicht wirklich sogar so ein bisschen in den Spielleitungs-Burnout hinein. Und die Symptome, nach denen du fragst, die haben sich bei mir meistens ganz konkret in Bezug auf anstehende Spielleitungssitzungen bezogen. Ja? Also wenn es einen Termin im Kalender gab, eigentlich etwas, worauf man sich freuen sollte, dann hatte ich da ganz schnell Gedanken wie, oh Gott, da ist er schon, oh, ich muss ja noch so viel vorbereiten. Oder ich habe mich sogar dabei erwischt zu denken, ach, am liebsten würde ich den Termin absagen. Oder eigentlich noch die perfide Steigerungsform davon, man hofft, dass jemand anderes absagt, um sich selbst die Blöße nicht geben zu müssen. Also schon ziemlich heavy eigentlich. Oder ja, wenn zum Beispiel eine Session, auch wenn sie gelungen war, beendet war, konnte ich mich nicht so richtig am Erlebten freuen, sondern hatte eher so eine Art Erleichterung verspürt. Oh, ist ja heute nochmal gut gegangen. Also alles in Bezug auf Sessions, wo ich das Gefühl hatte, irgendetwas machen zu müssen, anstatt es zu wollen, das waren für mich damals so die Alarmsignale, sag ich mal.
Und das ist doch tatsächlich ein Zustand, den man nicht erreichen möchte.
Nein,
ne? Also wenn die Freude über das eigene Hobby eher zur undankbaren Pflicht wird und man eher das Gefühl hat, man müsste noch 2 Stunden Mathe in der 7. und 8. Stunde machen, als dass man sich vergnüglich mit seinen Freunden und Freundinnen zusammensetzt und fantastische Abenteuer erlebt.
Guter Vergleich.
Vielleicht mal der Versuch einer Systematik. Wir wollen uns heute 2 Arten von DM, Motivationslosigkeit, Frust, was auch immer anschauen. Und zwar wollen wir anhand der Quelle unterscheiden. Und die eine Seite, die man sich anschauen kann, ist die, wenn die Ursache für die eigene Motivationslosigkeit und den Frust bei einem selber liegt. Bei einem selber und bei der Art, wie man das Spiel leitet. Also liegt's an mir als DM? Oder, und das ist die andere Blickrichtung, die wir heute anschauen wollen, liegt es an der Gruppe? Liegt es an meiner Gruppe, mit der ich zusammenspiele? Ja. Das ist zugegebenermaßen jetzt eine artifizielle Unterscheidung, weil ehrlich gesagt in Reinform treten diese beiden Varianten selten auf. Oft ist es halt eine Mischung aus beiden. Ne? Das heißt, wie die Resonanz der Spielgruppe meine Spielleitungstätigkeit in der Gruppe verändert oder andersrum, ob meine Spielleitungstätigkeit die Resonanz der Gruppe auslöst. Diese Denksportaufgabe am Ende, die übertragen wir natürlich gerne an euch, liebe Hörende. Aber als allererstes wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie es eigentlich sein kann, wenn uns die Aufgabe der Spielleitung selber zu viel Energie kostet, oder?
Ja, einverstanden. Nee, finde ich gut, die Aufteilung. Sid, dann erzähl mal, was fällt dir da ein? Also man muss ja nicht gleich wie ich gleich volle Kanne in die DM-Fatigue gehen, aber wie ist es bei dir, wenn du eine Motivationslosigkeit, sage ich mal, erstmal verspürst und so die ersten Anzeichen, oh, gerade macht mir das Spielleiten nicht mehr so viel Spaß und du hast den Eindruck, es liegt jetzt nicht an der Spielerschaft. Wie ist es da bei dir?
Ich kann einen Fall herbeizitieren, in dem ich wirklich irgendwann müde war. Und zwar haben wir beide ja unsere Heimat sozusagen in dem schwarzen Auge gehabt und irgendwie habe ich gefühlt auch die ersten 15 Jahre meiner Spieler- und auch Spielleitungskarriere nur im Universum des schwarzen Auges verbracht. Das heißt, es war immer Aventurien. Klar hat man Ausflüge in verschiedenste Regionen auf der Landkarte gemacht, aber irgendwann, nach weiß ich nicht, 13, 14 Jahren, merkte ich, dass sich meine Abenteuer und meine Art zu leiten irgendwann so richtig eingeschlichen hat. Es war immer wieder das Gleiche. Fleckchen Erde irgendwo im Mittelreich oder am Rande von eben diesem und immer wieder die gleichen Parteienkonflikte zwischen irgendwelchen Fürsten und Fürstinnen, die ihre Kinder gegenseitig umgebracht, vermählt oder versucht haben, zu Göttern zu erklären, was auch immer. Und woran ich das aber eigentlich erst gemerkt habe, ist gar nicht an der Weise, wie ich es dargeboten habe, sondern daran, dass ich irgendwann mal durch einen lieben Freund, Anjo heißt er, in den Besitz oder in den Zugriff auf ein Regelwerk von Call of Cthulhu kam. Mhm. Und dann blätterte ich da durch und fand auf einmal eine spannende Geschichte erzählt in den 1920er Jahren unserer irdischen Welt und dachte mir, wie geil ist das denn? Das geht ja auch Rollenspiel jenseits von Aventurien. Und da waren dann Charaktere, die mir total andersartig, aber trotzdem nahe vorkamen. Und ich dachte so, ja, wie geil ist denn das? Und damit gebe ich jetzt auch schon Teil der Lösung meines Dilemmas preis, nämlich was mich total gerettet hat, war einfach mal einen One-Shot in einem anderen System zu erleben. In dem Fall hast du es geleitet, später habe ich dann auch eins selber geleitet. Also Teil dieser Lösung für Systemmüdigkeit, wie ich das Ganze jetzt mal nenne, ist es, einfach mal einen Ausflug in ein anderes System zu machen. Bestenfalls sogar in ein ganz anderes Genre. Ne? Muss nicht High Fantasy oder Medieval Fantasy sein, sondern mach doch mal was wie zum Beispiel die goldenen 20er und Horror. Ja. Viel cooler, um einfach mal so ein bisschen aus den tradierten Mustern auszubrechen. Für wen es sich in der eigenen Spielrunde nicht anbietet, geht auf eine Convention, setzt euch da eine fremde Runde. Inzwischen gibt es online wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich auch mal eine digitale Runde zusammenzusnappen. Und wenn ihr fast immer nur in taktischen Systemen zum Beispiel unterwegs seid oder auch andersrum, wie zum Beispiel D&D, dann macht doch mal einen Ausflug in ein System, was deutlich narrativer angelegt ist, wie zum Beispiel Spire fällt mir jetzt gerade ein. Und wenn es eben bei euch andersrum ist und ihr die ganze Zeit nur narrative Spiele spielt, dann versucht doch mal eine Würfelorgie mit Miniaturen. Das kann helfen, hat mir zumindest geholfen.
Finde ich einen super validen Punkt, ne? Gerade wenn man jetzt nicht gleich von der schwerwiegenden Burnout-Systematik ausgeht, sondern einfach merkt, man bräuchte einfach mal einen Tapetenwechsel, ne? Auch wenn das, man braucht einfach mal einen Systemwechsel. Und ich finde, das Beispiel, was du gebracht hast, fand ich auch sehr gut, quasi vom was heißt Beispiel, es hat sich ja so zugetragen tatsächlich, aber das ist auch ein bisschen bezeichnend, weil das schwarze Auge kann ja durchaus auch ein sehr komplexes System sein und dieser Wechsel auf Cthulhu, was auch deutlich regelärmer ist, kann da auch sehr entspannend und der Motivation dienlich sein. Ne? Also das wäre noch so der Zusatztrick, glaube ich, der sich darin versteckt. Wenn es einem auch mit der Schwere eines Systems mal zu viel wird, wechselt mal zu was ein bisschen verdaulicheren, ein bisschen was leichteren.
Oder gönnt euch mal so ein vergnügliches One-Shot ausgelegtes System, was wirklich dermaßen reduziert ist, was nur auf Erzählung basiert. Spielt mal Wohnungen und Wale oder spielt mal Mausritter oder was weiß ich. Dieser ganze Tipp, den ich jetzt gerade gegeben habe, funktioniert nur leidlich bei Beziehungen. Ne? Also wenn ihr nach 13 Jahren das Gefühl habt, alles ist etwas öde geworden, geht doch mal woanders hin. Bitte nur in Absprache. Es gibt ja offene Beziehungsmodelle, in denen das funktioniert. Aber ich wollte jetzt nochmal erwähnen, es ist übrigens wieder ein Tipp, der nicht für das ganze wahre Leben tauglich ist.
Ja, da sollte man die Session Zero vielleicht vorher anders verorten.
Definitiv,
ja, das ist richtig.
Aber Anja, wie ist es bei dir, wenn du jetzt an dieses Thema mich kostet meine Aufgabe als Spielleitung übermäßig viel Energie denkst, was ist es bei dir, was saugt?
Also was es bei mir ist, immer noch etwas, aber bei weitem nicht mehr so schlimm wie früher. Und was es aber damals bei dem erwähnten Burnout tatsächlich war, das ist mein gewesener Hang zu definitiv zu vieler inhaltlicher Vorbereitung und die Arbeit und der Zeitaufwand und der Energieaufwand, der damit verbunden ist, ja.
Dafür bist du ja tatsächlich bekannt, richtig, ja.
Tatsächlich, genau. Ich bin so ein bisschen dafür bekannt und höre dann dankenswerterweise oder habe dankenswerterweise dann eben auch mal gehört, so wow, was für eine Session, top vorbereitet und so weiter, super. Aber dadurch entsteht natürlich dann irgendwie, zumindest bei mir auch, und sei es nur unbewusst, der Wunsch, dieses Gelungene mindestens zu wiederholen, wenn nicht sogar zu toppen. Also dieser eigene Leistungsdruck, der dann noch hinzukommt, ja, dass man quasi, auch wenn es das damals noch gar nicht gegeben hat, Critical Role gleiche Sessions zu entwerfen, ja, NSCs, die man nie mehr vergisst in seinem Leben und Plot-Twists, die ihresgleichen suchen und so weiter, ja. Und das ist eine tödliche Mischung gewesen für mich aus überhaupt diesem Drang, das zu glauben, vorbereiten zu müssen und gleichzeitig das zu wiederholen. Auch weil so ein bisschen, die Verantwortung für die Session vermeintlicherweise so auf meinen Schultern ruhte. Und das hat mir, das war unglaublich kräftezehrend auf Dauer. Ja, Dr. Sid, was würden Sie da vorschlagen, wenn jemand wie ich sich bei Ihnen auf die Liege legt?
Naja, also es klingt jetzt ein bisschen platt möglicherweise, aber ich würde vielleicht bei jemandem, der zu viel Vorbereitung neigt, als allererstes sagen, ja, lass es doch mal bleiben, bereit doch mal ein bisschen weniger vor.
Ja, aber das ist es, glaube ich. Du triffst den Nagel auf den Kopf.
Richtig. Also sagen wir mal, sich selbst dazu zu nötigen, eine Reduktion in der Vorbereitung vorzunehmen, kann für jemanden, der zu viel Vorbereitung neigt, schon einen therapeutischen Effekt haben und vor allen Dingen anstrengend sein. Weil wenn man sich selbst auf einmal sagt, nein, ich bereite maximal 3 NSCs vor und ist sonst gewöhnt, 20 vorzubereiten, dann wird man automatisch dahin kommen, dass man diesen dreien vielleicht deutlich mehr Leben einflößt, als man sonst getan hätte. Und wenn man sagt, anstatt 12 Schauplätze vorzubereiten, bereite ich nur 1 oder 2, sehr lebhaft und sehr mit Freude und Vergnügen vor, dann kann der Abend genauso gut werden, wie wenn man die ganze Zeit zwischen Schauplätzen hin und her geschubst wird. Ich würde auch sagen, die meisten Szenen, die im Laufe des Spiels stattfinden, muss man in einer vorbereitungsintensiven Phase nicht zwingend so detailliert ausarbeiten, wie du das vielleicht in der Vergangenheit mitunter gemacht hast.
Ja, absolut.
Manchmal reicht es Skizzieren. Ne? Wir haben in verschiedenen anderen Folgen darauf verwiesen, ne, sei es die Improvisationsfolge, alle Abläufe vorauszuplanen, ist eine Mammutaufgabe, vor die man sich selber kaum stellen sollte. Und vor allen Dingen nicht dann, wenn man sowieso schon in der Gefahr ist, langsam die Müdigkeit zu verspüren, von der wir hier sprechen. Deswegen konzentriert euch auf das Wesentliche. Ne? Überlegt euch wirklich nur, wie eine Szene im Kern vielleicht funktionieren kann, anstatt sämtliche Entscheidungsbäume für die Spielerinnen und Spieler im Kopf schon durchzugehen. Mhm. Alle Eventualitäten zu berücksichtigen bedeutet nämlich, und da steckt dann so ein bisschen ein Kern des Frustes drin, ne? Dass wahrscheinlich 90-95% dessen, was ihr vorbereitet habt, von euren Spielen dann gar nicht genutzt wird. Absolut. Und am Ende als nette kleine Handschrift verfassten Notizen in eurem Buch verendet und niemals gebraucht wird.
Ganz
das
genau.
Kann auch frustrieren,
ganz
oder?
Genau, verlorene Liebesmühe, ja, vergebliche, ganz genau. Und lieber Sid, da hast du jetzt im Prinzip schon brillant zusammengefasst, was ich jetzt noch unseren Hörenden tatsächlich mal in einer Buchempfehlung angedeihen lassen würde. Okay. Manche von euch da draußen kennt das möglicherweise schon, es ist mittlerweile recht bekannt in der Community. Trotzdem hauen wir das jetzt mal raus. Das ist der Lazy DM. Ja, also der faule Spielleiter, aber nicht faul in dem Sinne, dass er gar keinen Bock hat, irgendwas vorzubereiten, sondern das ist ein Buch, was quasi euch eine Anleitung in die Hand gibt, wie man, wie Sid schon skizziert hat, nur das vorbereitet, was für den Abend wirklich relevant ist.
Ziemlich, Work smart, not hard.
Genau, mit ziemlich guten Beispielen untermauert, sehr gut zu lesen. Also wenn ihr bereit seid, wirklich die Masse an Vorbereitung zu verschlanken, weil euch das zu viel wird, dann würden wir euch den Lazy DM durchaus mal empfehlen. Mit einer Einschränkung. Und das muss an dieser Stelle auch gesagt werden und leitet auch so ein bisschen noch zu so einem Vorbereitungstypus über, nämlich dieses Buch, um Vorbereitung zu verschlanken, das ist nur bedingt für euch geeignet, wenn ihr Perfektionisten seid. Also wenn ihr tief in euch drin immer den Drang habt, alles möglichst vollkommen und perfekt machen zu wollen, weil jetzt Beispiel, das Buch gibt zum Beispiel dann tatsächlich den Tipp, verwendet doch jetzt nicht 10 Stunden darauf, 10 NSCs zu entwerfen. Entwerft doch einfach nur 2 NSCs, die für den Abend wichtig sind. Legitimer Tipp, aber wenn ihr so ein bisschen eingestellt seid wie ich damals oder wenn ihr perfektionistisch veranlagt seid, ja gut, dann entwerft ihr vielleicht 2 NSCs, aber ihr werdet dann einfach 10 Stunden darauf verwenden, dann halt nur 2 NSCs zu entwerfen.
Und dann steht dann Tagebücheinträge aus deren Kindheit wahrscheinlich
ganz genau. Und das bringt uns aber, da würde ich jetzt gerne zu überleiten, weil mir persönlich der Punkt wichtig ist, es leitet, finde ich, zu einem bestimmten Phänomen über, was an dieser Stelle vielleicht interessant ist. Und das ist die, widerspricht ihr mir da draußen, das ist die ganz oft immer noch vorherrschende Asymmetrie am Spieltisch oder Disbalance in unserem Hobby zwischen dem Arbeitsaufwand, den sich der Spielleiter glaubt machen zu müssen und den Aufwand, den die Spieler betreiben. Ja? Und dieses Buch, der Lazy DM, der akzeptiert auch diese Asymmetrie, die stellt die nicht in Frage. Ja? Also es will die Last für Spielleitung reduzieren, es fragt aber nicht, ob die Last gerecht verteilt ist. Und also ich will mich jetzt hier nicht ereifern, aber das ist für mich wirklich tatsächlich so ein Phänomen, das ist noch so ein altes, nicht unbedingt gutes Erbe, was wir mit uns
rumschleppen. Das sind die 80er Jahre, die da rufen. Ne?
Ja, das sind die 80er Jahre Regelbücher, die da rufen, wo egal ob DSA oder D&D oder was auch immer drinsteht, als Spielleitende seid ihr für alles verantwortlich. Ihr seid
der Meister hat immer recht.
Genau, ihr seid Moderator, ihr habt die Entscheidungsgewalt, ihr habt die NSCs in der Hand und ihr müsst das machen und noch wunderbar beschreiben und überhaupt alles. Also wenn ich mir das heute durchlese, was ich da alles machen soll, da werde ich schon vom Lesen glücklich. Ja? Und letztes Beispiel dazu, auf vielen Cons in der Vergangenheit gab es immer mal wieder halb im Scherz, halb ernst gemeinte Wettbewerbe oder Contest krönt den besten Spielleiter oder die Spielleitende. Ich habe noch nie auf einer Con von einem Contest gehört, wo die beste Spielerin oder der beste Spieler gekrönt wurde. Ja? Also da sieht man ja noch, wie das quasi in uns verankert ist. Ne? Der Spielleiter ist einfach der verdient einen Preis, der hat die meisten Aufgaben und der muss am
Und die Spielerinnen leisten. Und Spieler sind die Konsumenten, die in den Genuss seiner großartigen Darbietung
ganz,
kommen.
Ganz genau. Und so, und um das jetzt so ein bisschen abzuschließen, da ist wirklich, wenn man sich selbst nicht unglücklich machen will, glaube ich, also eine Änderung des Mindsets wirklich verantwortlich, ne? Dass ihr für alles verantwortlich sein müsst, angeblich, dass ihr dafür verantwortlich sein müsst, dass der Abend gelingt, das ist Bullshit, Leute. Ich meine, wenn euch das Spaß bringt, alles vorzubereiten und nichts abzugeben, ja bitte, okay, dann ist es ja wunderbar. Aber wenn ihr darunter leidet, dann merkt euch das. Ihr seid nicht allein dafür verantwortlich, dass der Abend gelingt. Seid ihr nicht.
Und jetzt sind wir tatsächlich doch mitten in einer Selbsthilfegruppe gelandet.
Ja, schon, ich gebe es zu.
Planiert tatsächlich etwas ein, was heutzutage dankenswerterweise von meiner Erfahrung nach nachfolgenden SpielerInnen-Generationen schon gelebt und was auch von neuen Systemen, die auf den Markt kommen, mehr und mehr eingefordert
durchaus.
Und der Ton gesetzt wird, nämlich das Einbinden von Spielerinnen und Spielern, ne? Stichwort Player Empowerment.
Ja.
Also doof gesagt, dass du nicht eben bei allen Dingen automatisch dieses universalistische, entscheidende Entitäten-Ding sein musst, was bei allem den kreativ ersten Gedanken und die letztendlich letzte Konsequenz zu ziehen hat, sondern dass die Spielerinnen und Spieler sich selbst ausdenken, was für Eigenschaften ein gefundener magischer Gegenstand eigentlich hat.
Genau.
Oder wenn ihr euch überlegt, welcher NSC euch gerade die Tür aufschließt, auf den ihr schon das halbe Abenteuer gewartet habt, warum denn nicht den Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit geben, zu beschreiben, wie er aussieht und nur im absoluten Notfall korrigieren, wenn es irgendwas braucht, was ihr unbedingt einfließen lasst oder sagt, ja, genau so sieht er aus. Allerdings mit einer einzigen Einschränkung. Yeah. Dort, wo ihr das rechte Auge vermutet, ist eine klaffende Narbe. Was auch immer, ne? So Co-Creation-mäßig kann man ganz, ganz viel Last zwischeneinander verteilen. Ne? Und
super.
Das macht wahnsinnig viel Spaß und daraus entstehen tolle, tolle Sachen. Manche Systeme legen das sogar voraus inzwischen.
Genau, und kein Spieler wird dabei denken, oh, unser Spielleiter ist zu faul, seine NSCs selber uns zu beschreiben, sondern im Gegenteil, wahrscheinlich werden sie danach sagen, wow, haben wir einen tollen Spielleiter, der hat uns einfach mal hier den NSC uns erstellen lassen. Das hat total Spaß gemacht. Ne? Also ja, Zustimmung, was du sagst, im Player Empowerment, lässt sich auch wunderbar auf, sage ich mal, profanere Aufgaben anwenden. Ne? Also er nennt Regelexperten Experten, hatten wir schon mal in einer anderen Folge, ne? Ihr müsst euch nicht alle 200 Seiten des Regelbuches auswendig können. Wenn jemand Bock drauf hat, dann kann der das gerne machen. Oder ein Zauberexperten, der sich die Millionen Zauber irgendwie draufknallt und im Zweifelsfall sagen kann, oh sorry, ich wollte nur mal sagen, bei dem Zauber wäre es so und so. Ich wollte es nur erwähnen, ne? Also ja, Player Empowerment auch was das angeht. Aber okay, ich würde sagen, genug von dem Themenpunkt. Sid, was hast du jenseits von Vorbereitungsfetischen, wie ich ihn habe oder hatte, noch auf Lager? Was wäre ein probates Mittel gegen Spielleitungsmüdigkeit oder gegen Motivationslosigkeit?
Also ich mach's mir jetzt ganz einfach und gehe nochmal auf meinen Fall von vorhin ein. Ja, die 13 Jahre in der Wüste gefühlt, 13 Jahre lang im Mittelreich als Spielleiter, allein auf weiter Flur in Aventurien. Und ziehe mir da noch einen zweiten Punkt raus, weil ich habe ja eben schon gesagt, Systemmüdigkeit ist der eine. Mhm. Aber ich war auch irgendwann einfach müde, einfach immer nur noch Spielleiter zu sein. Und zwar fiel mir irgendwann und möglicherweise viel zu spät erst auf, dass ich eigentlich seit Jahren keinen eigenen Charakter mehr richtig und wenn dann richtig lange gespielt habe, in den ich mich richtig hineinversetzen, in den ich mich investieren konnte, sondern ganz im Gegenteil, ich war der Mensch am Tisch, der immer alles vorhergesehen hat, weil ich eben Spielleiter war und auch meine Gruppe sehr gut kannte und der dadurch mehr oder weniger eigentlich keine Überraschung mehr kannte, außer die Momente, wo die Spielenden dann irgendwas gemacht haben, was ich nicht vorhergesehen habe und das hat mich dann auch eher genervt, weil sie meine Pläne ausgehebelt haben. Ja. Ich bin also die ganze Zeit im Arbeitsmodus und beobachte ständig die Gruppe und überlege mir, wie ich darauf reagiere. Und dann sitzt du da und irgendwann kommt dir das Gefühl von, sag mal, ich würde eigentlich auch gern selbst mal wieder komplett ahnungslos in den Dungeon laufen oder einen NSC kennenzulernen, von dem ich nichts weiß und wo ich erst deduktiv in bester Sherlock Holmes Manier herausfinden muss, was für Motive den eigentlich umtreiben und was dessen Begehr ist. Das Gefühl war irgendwann weg, weil ich kannte sie ja alle, ich habe sie mir alle ausgedacht. Und auch dagegen hilft mehr oder weniger fast das Gleiche wie gegen die Systemmüdigkeit. Werd doch mal wieder selber Spieler oder Spielerin. Das kann man auch teilen, ne? Also ich war da natürlich in meinem Selbststolz als SL nicht so weit, meiner Spielgruppe zu sagen, Leute, ich will auch mal wieder. Hätte ich wahrscheinlich machen sollen, ne? Oder ich hätte mir in einer Kampagne von einer Online-Runde mal irgendwo eine Gastrolle erhascht. Oder ich wäre auf eine Convention gegangen. Oder ich hätte meine Gruppe halt, wie gesagt, gefragt, sag mal, kann nicht mal jemand von euch für ein paar Sitzungen den Meisterschirm oder das Spielleitungszepter in die Hand nehmen? Vielleicht spielen wir auch mal ein anderes Genre. Also im Prinzip die gleichen Lösungen wie für die Systemmüdigkeit funktionieren, auch für das Gefühl, immer nur noch Spielleiter zu sein.
Okay.
Aber Anjo, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was denn eigentlich los ist, wenn man selber sich als Spielleiter in der Rolle Energie kostet. Jetzt wollen wir doch einfach mal ganz fries sein und den Spieß umdrehen und sagen, nein, wir reden jetzt nicht mehr nur noch über uns selbst, geißeln uns hier in unserer Dusseligkeit zu Tode, sondern jetzt kommen wir auf das Thema, wo einige von euch einen Stoßseufzer ausschicken, denn seien wir ehrlich, die eigentlichen Motivationsvampire und Emotionsblutsauger sitzen ja am Tisch. Das ist ja meine Gruppe.
Ja, natürlich.
Ne? Das ist der Schweine, die ganze Zeit nur von meiner Vorbereitung profitieren und meiner Großartigkeit. Und nein,
Parasiten.
Spaß beiseite.
Ja.
Parasiten, genau. Nein, und gerade auch schon deswegen nicht, weil wir als Spielleitung selbst ganz oft einen Teil des Schlüssels in der Hand haben, einer parasitären Art der gemeinschaftlichen Gruppengestaltung etwas entgegenzusetzen. Ne? Weil wir setzen, gerade wenn es eine junge Spielgruppe ist, also die noch nicht so lange zusammenspielt oder vielleicht auch noch nicht so lange überhaupt spielt, ihr setzt den Ton. Ihr setzt den Ton, ihr löst eine Erwartungshaltung aus und ihr erklärt mehr oder weniger in eurer Art und Weise, wie ihr leitet, ja auch den Anspruch, den ihr und die Gruppe miteinander hat. Und im Zweifel klärt ihr das im Rahmen von der Session Zero oder ohne im Laufe des Spiels, aber was ihr vorlebt, vielleicht auch unabgesprochenerweise, das wird sich festsetzen. Denn wenn ihr irgendwas sich einschleichen lasst, nämlich zum Beispiel, dass niemand auf die Idee kommt, irgendeine Aufgabe jenseits des Spielens selber zu übernehmen, oder wenn ihr immer das Essen, die Getränke, die Beleuchtung, die Musik und alle anderen To-Dos auf euch vereint, dann werden die meisten Gruppen das nach einer gewissen Zeit auch einfach gar nicht mehr in Frage stellen, sondern es wird zur gelebten Praxis.
Ja, würde ich auch sagen. Ich denke, das Phänomen mangelnde Beteiligung, oder ich bin mal ein bisschen vorsichtiger, weil ich jetzt nicht den schwarzen Peter den Mitspielenden geben will, das Gefühl von mangelnder Beteiligung, das kann ein wahnsinniger Motivationskiller sein. Ja? Also wenn man das Gefühl hat, dass die Gruppe eher passiv konsumiert, in welcher Form auch immer, als dabei hilft, die gemeinsame Geschichte zu erzählen, die es ja letztendlich sein soll, dann finde ich das auch als schwierig. Ne? Also wenn die Gruppe keine 3-4 Sätze Hintergrundgeschichte mal mitbringt oder man merkt, irgendwie beschäftigt sich zwischen den Sitzungen insofern niemand damit, als dass die Hälfte schon wieder vergessen scheint, wenn man wieder zusammenkommt und jemand fragt, was ist denn eigentlich nochmal passiert beim letzten Mal? Ja, ja, das ist schwierig. Und du hast es ja im Prinzip schon ein bisschen die Lösung vorweggenommen, eben was du gesagt hast. Dagegen hilft also eigentlich nur Ansprechen, ja. Also thematisiert es mit euren Spielenden und vor allem, was mir da auch noch wichtig wäre, deswegen, weil sucht den Fehler nicht schon wieder bei euch selbst, ne? In dem Sinne, oh, wenn meine Spieler das alle von sich aus nicht machen und nicht in die Puschen kommen, oh je, dann bin ich wohl ein schlechter DM, weil ich sie nicht motiviere und sie wegen meinem schlechten Handwerk keine Lust drauf haben. Nein. Sprecht es an, wenn es euch stört und verdonnert sie natürlich nicht zu irgendetwas, aber äußert Wünsche diesbezüglich, weil das ist auch ganz konkret praktisch eine enorme Hilfe für euch als DM. Also wie viele Abenteuer habe ich schon auf der Basis von den Spielern geschriebenen Hintergrundgeschichten aufgebaut? Ja, das ist eine Ideenfabrik, die euch da gegenüber sitzt und die ihr nutzen solltet. Ne?
Und ihr könnt die auch ganz einfach ein bisschen mit Feuerholz versorgen, diese Maschine, indem ihr mal zwischendrin oder indem ihr es vielleicht sogar zum Standard macht, dass ihr zwischen zwei Abenteuern den Leuten die Frage stellt, was machen eure Charaktere bis zum nächsten Abenteuer? Worauf konzentrieren sie sich? Wie wollen sie sich weiterentwickeln? Was beschäftigt sie? Wie geht's euren Charakteren mit den Ereignissen des letzten Abenteuers? Das stiftet dazu an. Damit setzt ihr wieder einmal den Ton dafür, dass das einfach zum gemeinsamen Spielen dazugehört. Lieber Anjo, wo du gerade von Ansprechen sprichst, da komme ich mal zu meinem nächsten Punkt, der nämlich genau in diese Richtung, in diese Kerbe schlägt. Und zwar fehlende Resonanz. Also habe ich, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt, bei meinen Frustpunkten, fehlende Resonanz ist so das, wo ich denke, boah, alle gehen nach der Sitzung kommentarlos nach Hause, keiner spricht noch darüber, dass es besondere Momente gegeben haben könnte, es gibt keine Theorien, denen nachgehangen wird. Man spricht auch zwischen den verschiedenen Spielerabenden eigentlich nicht miteinander, weder digital noch persönlich. Und niemand lässt ein Wort darüber verlieren, ob der Abend eigentlich gefallen hat oder nicht. Das heißt, ich habe ganz viel Herzblut investiert und habe das Gefühl, es ist sang- und klanglos irgendwie verpufft. Ich weiß gar nicht, ob es relevant ist, ob dieser Spielabend stattgefunden hat oder nicht.
Ja, absolut, klar. Ja, das ist Gift für die eigene Selbstwirksamkeit, ne? Wenn man dann da sitzt und fragt, oh je, wozu habe ich das denn gemacht, wenn alles irgendwie im luftleeren Raum irgendwie verpufft. Und das ist tatsächlich oft, denke ich, noch schlimmer als negatives Feedback zu bekommen. Ja, weil das ist immerhin etwas, mit dem man arbeiten kann, mit dem man vielleicht konstruktiv was anfangen kann. Aber wenn gar nichts zurückkommt und man denkt, ja, das hätte man im Guten wie im Schlechten auch ebenso lassen können, dann ouch, das ist nicht gerade motivierend.
Und du gibst die Lösung schon an die Hand. Ich glaube, das Etablieren von der Feedback-Kultur in der eigenen Spielgruppe ist die beste, das beste Rezept oder die beste Maßnahme dagegen.
Ja.
Ich habe das zum Beispiel von einem DM bei mir gerade kennengelernt, der tatsächlich nach jeder Session die Frage stellt und sie auch selber für sich beantwortet, vor allem. Auf was freut ihr euch beim nächsten Mal?
Ja.
Was würdet ihr anders machen und was war euer Lieblingsmoment heute? So, das ist dann Standard und alle erwarten am Ende einer Spielrunde, dass diese Frage gestellt wird und selbst wenn sie nicht gestellt wird, beantwortet man sie, weil man davon ausgeht, dass das zum guten Spiel dazugehört. Und da kommt auch mal Kritik, ne? Ey, ich würde es mir wünschen, wir würden wieder ein bisschen mehr Spielerfokus machen. Hey, ich fand es heute ein bisschen schwierig, dem Ganzen zu folgen, weil wir total viel zwischen den Schauplätzen gesprungen sind. Das ist doch das Feedback, was ich möchte. Vielleicht noch eine Sache, die jenseits vielleicht manchmal auch gar nicht so viel mit dem Spiel selber zu tun hat, sondern eher mit der Session. Du hast ja vorhin gesagt, du hattest eine Phase, in der du bei der Vorstellung die nächste Spielsession kommen zu sehen im Kalender schon das Grauen bekommen hast. Da kommt mir zu meiner gelben Galle, die mich innerlich wirklich toben lässt. Und zwar, wenn die Leute keine Verbindlichkeit zeigen. Also ich bin derjenige, der immer nach dem nächsten Termin fragen muss. Ne? Die Gruppe hat gar keine eigene, keinen eigenen Antrieb von sich aus, mal irgendwas anzustoßen.
Ja.
Also so ein bisschen mal übertrieben zusammengefasst in dem Gefühl, wenn ich es nicht organisieren würde, dann wird es wahrscheinlich gar nicht stattfinden.
Okay, ja, das klar, das verstehe ich. Aber Sid, pass auf, du, wir hatten mal genau darüber gesprochen und dann hast du mir aber mal quasi die Anekdote erzählt, dass du das mit einer Bekannten oder Freundin besprochen hast, die, glaube ich, noch nicht mal was mit Rollenspiel zu tun hatte. Und die hatte da so, die hat sich das in Ruhe angehört und hat dann quasi einfach einen sehr bedenkenswerten Punkt gegeben. Vielleicht kannst du das kurz einmal nacherzählen, weil das fand ich damals, das ist ein guter Punkt.
Ja, danke. Grüße gehen raus an Laura. Richtig, Laura hat sich vorgebeugt, hat mir zugehört und hat gesagt, Sid, du bist ja jetzt schon Ewigkeit in diesem Hobby drin und du genießt das und ziehst da so viel für dich raus, oder? Ja. Okay, wie kannst du denn jetzt erwarten, dass alle anderen, die das noch nicht so lange machen, die das vielleicht nicht als einziges Hobby in ihrem Leben auf dieses Podest stellen wie du, wie kannst du erwarten, dass alle anderen genauso voller Vorfreude auf dieses Lieblingshobby von dir sind wie du? Autsch. Das saß, ne? Das saß. Das tat kurz weh, aber es saß, ne? Weil natürlich hat sie es angesprochen, dass ich doch meinen persönlichen Erwartungsanspruch an dieses Spiel nicht blind allen anderen überstülpen kann.
Ja, ja, und das finde ich total super, weil normalerweise sind wir, die ja den spielleitenden Posten übernehmen, wir haben ja eine besondere Passion für das Hobby.
Vermutlich,
ne? Die meisten, weil sonst wären wir wahrscheinlich nicht Spielleitende irgendwie. Unmöglich. Aber dass man deswegen jetzt nicht sofort erwarten kann, dass alle anderen Mitspielenden mit der gleichen Passion da reingehen und bereit sind, genauso viel Zeit wie wir auch zwischen den Sessions zum Beispiel investieren, das ist keinesfalls selbstverständlich, ja. Wie gesagt, wir wünschen uns von unseren Spielenden auch ein paar Dinge, haben wir ja gerade gesagt, aber ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler zu machen, dass jeder, der vielleicht auch noch beruflich mehr zu tun hat oder noch eine größere Familie hat als wir, dass der zwischendurch genau das gleiche Feuer an den Tag legt wie wir, weil wenn wir das tun und es kommt dann nicht, dann kann man fast gar nicht anders, als das persönlich zu nehmen. Ja, dann wird es zu einer persönlichen Kränkung und eine Kränkung wiederum, die kann für Verbitterung sorgen und nichts ist lähmender und demotivierender und lässt einen passiver werden und lustloser als Verbitterung.
Dr. Czernich, das haben Sie schön auf den Punkt gebracht und das ist eine traurige Diagnose, die Sie hier stellen, aber sie trifft mich, weil sie betraf mich schon. Ja. Und jetzt gebe ich ganz kurz mein Rezept dagegen noch an die Hand und das ist ehrlich gesagt auch mein letzter Punkt, den ich dazu heute machen möchte. Das ist der, wenn unterschiedliche Erwartungen am Spieltisch existieren, ist das ganz normal. Ne? Das ist ganz normal. Das ist ein normaler Zustand, weil wir sind Individuen, die sich auf ein gemeinsames Hobby zusammensetzen. Und das Einzige, was hilft, diese unterschiedlichen Erwartungen in gemeinsame Erwartungen zu verwandeln, ist auf eben dieser Ebene miteinander darüber zu sprechen. Ne? Die Session Zero, haben wir eine eigene Folge zu gemacht, ist ein Musterbeispiel dafür, weil das ist ein Metagespräch, bei dem es nur darum geht, wie wir als Gruppe mit Einzelinteressen zusammen spielen wollen.
Ja.
Diesen Mechanismus, den kannst du aber auch in zwischenzeitliche Feedback-Sessions oder nachträgliche Session Zeros oder Session 0.1 oder was auch immer übertragen. Vor allen Dingen geht es mir darum, dass man sich regelmäßig miteinander zusammensetzt und klärt, sind unsere Erwartungen kongruent? Wie sehen sie eigentlich aus und wo passen wir zusammen? Wo sollten wir vielleicht uns noch miteinander irgendwie auf einen neuen Konsens einigen?
Ja.
Und wo, und im allerschlimmsten Fall, wo passen wir halt nicht zusammen und das funktioniert deswegen nicht? Denn ne, man kann auch getrennte Wege gehen, anstatt ständig gegen anders geartete Interessen innerhalb der Gruppe anzuarbeiten.
Absolut, das finde ich auch. Und ein bisschen darauf aufbauend, in dem Sinne vielleicht auch mal die bittere Pille zu schlucken, bringe ich jetzt meinen letzten Punkt ins Spiel, den ich für ebenfalls sehr wichtig halte. Liebe Leute, wenn ihr merkt, dass das alles nichts hilft, auch das, was wir jetzt besprochen haben, ja, und ihr trotzdem spürt, wie die Erschöpfung an euch nagt und ihr kommt da irgendwie nicht auf den grünen Zweig, dann kommt jetzt nochmal ein wirksamer Tipp zum Schluss für euch. Und der mag vielleicht jetzt ein bisschen schmerzhaft erscheinen, aber ich glaube wirklich fest daran, er ist dafür umso heilsamer. Pausiert das Hobby. Ja? Macht mal einen Break. Also wartet vor allem Dingen, bis ihr den Gedanken an das Hobby beziehungsweise an die Spielleitung nicht mehr automatisch mit etwas Negativem assoziiert. Das ist nämlich der Trick und manchmal braucht das einfach Erholung und Zeit. Und wenn ihr euch da jetzt scheut oder denkt so, oh nein, dann habe ich ja versagt quasi in meinem Spielleitertum, wenn ich eine Pause brauche. Nein, 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 es ist keine Schande. Ganz ehrlich, jeder Spieler, der halbwegs bei Verstand ist und ein menschlich angenehmes Wesen, wird das verstehen. Und wenn ihr euch immer noch davor scheut, dann benutzt mal das Mindset, erst diese Pause kürt den wahren Spielleiter oder die wahre Spielleitende, weil es haben es wirklich fast alle schon mal gemacht. Und erst, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr euch wirklich Dungeon Master oder Dungeon Mistress oder was auch immer nennen, weil dann seid ihr wirklich in unseren Kreisen angekommen. Also keine Scheu davor.
Und wenn ihr es nicht mit so viel Pathos machen wollt wie Anjo und jetzt offiziell das Mikrofon fallen lasst und sagt, es ist soweit, ich küre mich selbst, denn ich nehme mir 2 Jahre Auszeit und wandere barfuß durch Nepal, dann könnt ihr es auch so sehen. Viele schöne Hobbys funktionieren nur saisonal. Ne? Also Golfen, Kitesurfen oder was auch immer, funktioniert im Winter nicht so gut. Ey, wie cool ist denn das? Pen and Paper ist ein Hobby, das funktioniert im Winter wundervoll. Und im Sommer findet man oft gar keine Termine, weil die Leute bei schönem Wetter andere Sachen vorhaben. Ja. Macht doch einfach mal ein Hobby draus, was ihr in der dunklen Jahreszeit intensiviert und in der Sommerzeit einfach mal ein bisschen auf die Pause schickt. So mache ich es tatsächlich. Also man kann das Hobby auch über das Jahr verteilt manchmal in einer kleinen Weise pausieren lassen, ohne gleich den großen Rückzug zu verkünden. Aber ich gebe dir total recht, das kann und sollte eine Option sein.
Gut, alles klar. Ja Mensch, dann haben wir jetzt auch mal ein bisschen was Persönliches sozusagen in unserer Spielpraxis von uns preisgegeben. Also wir hoffen, es waren ein paar brauchbare Tipps oder zumindest bei dem schwierigen Thema ein paar gedankliche Anregungen für euch dabei, dass man auch ein bisschen in die Introspektive vielleicht gehen kann. Und das im besten Falle haben wir das dann bei euch erreicht.
Und seid euch sicher, ne? Wir haben es jetzt auch im Laufe unserer 27-jährigen Spielleitungslaufbahn einige Male geschafft, mit ganz großer Freude ins Hobby zurückzukehren. Keine Sorge, ne? Diese Fatigue, diese Frust oder diese Motivationslosigkeit, die sind endlich und ihr könnt sie überwinden. Von daher, ganz normale Biografie eines Spielleitenden ist es auch mal, diese Momente zu erleben. Das war's für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da, kommentiert, sagt uns gerne, wie ihr das bisher so schön tut und immer mehr tut, worüber ihr auch uns mal sprechen haben wollen würdet. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Apropos, Anjo, zauberst du da noch was aus der Kiste? Gibt's da noch irgendwas? Hast du ein Zettelchen auf deinem Screen kleben, auf dem noch ein kleiner Trick draufsteht? Oder Zwinker, Zwinker? Ja, ich kann das nicht nur am Anfang, ich kann das auch am Ende.
Ich wollte gerade sagen, ja, Anfang und Ende reichen sich die Hände bei Sids geschickten Anspielungen. Nein, ihr Lieben. In der nächsten Folge geht es tatsächlich um ein Thema, was sich viele, wirklich viele von euch bereits gewünscht haben, aber ich wage zu behaupten, einer von euch ganz besonders. Und ja, lieber Leon, ich rede von dir. Dein Warten hat ein Ende. Endlich in der nächsten Episode geht es um nichts Geringeres als den Spielleiterschirm sowie ein paar andere Gadgets, die vielleicht damit zu tun haben. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Und bis dahin sagen wir wie immer, spielt schön und
mögen die Würfel euch gewogen sein.